Wir haben einen Sharebaum von Pivotal. Richtig?
Richtig.
Richtig. Und es geht um, ja, Sie können es selber lesen. Wir sind gespannt und ich übergebe das Wort.
Okay, hallo. Ist das schon guten Abend oder ist das noch guten Nachmittag? Okay, kein technischer Vortrag. Wie haben wir Greenplum Open Source gemacht? Hat irgendjemand schon mal von Greenplum gehört? 1, 2, 3, nicht schlecht, 4. Über mich. Ich arbeite seit 97, 98 mit Postgres. Bin unter anderem auch im Board of Directors der europäischen Postgres Group. Kontakt für Deutschland und arbeite seit 2011 für eine Firma namens EMC bzw. deren Unterfirma Pivotal. Unter anderem habe ich auch Meetups in Palo Alto, das ist südlich von San Francisco am Laufen. Da bin ich dann regelmäßig und werde gefragt, ob ich denn schon da wohne. Okay, was ist passiert? Anfang letzten Jahres im Februar gab es eine große Pressekonferenz und Pivotal hat sich hingestellt und gesagt, wir machen alle Produkte Open Source. Alles, was sie haben, die komplette Produktpalette. Okay, so weit, so gut. Den Leuten hat das gefallen. Und dann passierte lange, lange Zeit gar nichts. Bis wir dann irgendwann im Ende Oktober Greenplum Open Source gemacht haben, alles auf GitHub online gestellt haben. So. Was ist zwischen Februar und Oktober oder fast November passiert? Wir haben natürlich nicht da gesessen und haben gar nichts gemacht und Däumchen gedreht, sondern gab es eine ganze Menge zu tun. Und was wir da alles zu tun hatten, darüber möchte ich hier berichten. Zuerst einen kurzen Ausblick. Was ist Greenplum überhaupt? Wie funktioniert das? Wie sieht die Geschichte von Greenplum aus, verglichen mit der von Postgres? Also sprich, ich packe beide auf eine Timeline und zeige mal, was die beiden Produkte so nebeneinander gemacht haben. Warum sind wir mit dem ganzen Open Source gegangen? Was für Probleme, Stolpersteine und alles hatten wir auf diesem Weg? Und was haben wir daraus gelernt? Gut, Greenplum ist einer von diesen vielen Postgres-Forks, die da draußen gibt. Es gibt mehrere Dutzend Produkte, die auf Postgres basieren, von Postgres geforkt wurden, wie auch immer. Das Ganze passierte schon im Jahr 2007. Hat man Postgres genommen, geforkt, ein eigenes Produkt draus gemacht. Die BSD-Lizenz von Postgres erlaubt das, dass man das machen kann. Ist also ziemlich einfach. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Weg, das Ganze zu mergen. Sprich, wir wollen wieder möglichst nah an Postgres herankommen. Warum? Später. So, warum irgendeine andere Datenbank? Ich meine, Postgres war damals schon da, es war nicht schlecht. Warum hat man sich hingestellt und hat eine andere Datenbank schreiben wollen oder irgendwas basierend auf Postgres schreiben wollen? Postgres war und ist eine OLTP-Datenbank, sprich sie ist gut für dieses Online-Transaction-Processing. Ich habe kleine Datensätze, ich muss einzelne Datensätze oder kleine Datenmengen in meinen Tabellen finden, möglichst basierend auf einem Index. Ich versuche, alle meine Daten nach Möglichkeit im Speicher zu halten. Wenn ich jetzt auf das typische OLAP-System gucke, sprich Data Warehousing, dort habe ich riesige Datenmengen, Petabytes, Terabytes an Daten und in der Regel muss ich alle meine Daten scannen. Sprich, ich habe hier keinen Index, der mir hilft, sondern in der Regel muss ich einmal komplett durch meine ganze Tabelle oder durch meine ganze Partition durch. Das ist nicht dieser typische Postgres-Ansatz, wo man versucht, möglichst den einen Datensatz zu finden, der meine Antwort hat. Und in diesem Bereich gab es in den letzten Jahren auch einen Trend von diesem, ach, wir speichern mal alles in unserem Data Warehouse irgendwo, hin zu einem mehr Real-Time-Analytics-Datenbanken. Wenn man sich das mal auf Google Trends anschaut, das ist so der Trend für den Suchbegriff Data Warehouse. Kann man schön sehen, von 2005 bis 2009 ist das Ganze gefallen und seitdem ist es auf einem niedrigeren Stand geblieben. Wenn ich mir dagegen den Trend für Analytics-Datenbanken angucke, hat so irgendwann 2011, 2012 angefangen, wo man dann festgestellt hat, okay, ich habe dort Petabytes an Daten in meinem Data Warehouse. Warum muss ich eine Woche oder warum muss ich einen Monat auf meinen Report warten? Warum kann ich den nicht gleich haben, in Realtime? Da gibt es eine ganze Menge Player in diesem Feld. Angefangen hat das Ganze irgendwann mit Teradata schon in den frühen 80ern. Greenplum fing irgendwann 2003 schon an. Exadata von Oracle. Netezza ist ein anderer Postgres-Fork. Die haben schon 7.0 oder 7.1 geforkt, gehört mittlerweile zu IBM. Und eine Reihe mehr, wenn man sich diesen Gartner-Quadranten hier anschaut, gibt es eine ganze Menge Datenbanken, die in diesem Analytics-Feld tätig sind. Okay, was ist jetzt Greenplum? Greenplum ist erstmal eine massiv parallele Shared-Nothing-Datenbank. Buzzwords. Was bedeutet das Ganze? Ich habe hier mehrere Server in meinem Verbund, wenn ich mir das anschaue. Hier oben habe ich einen Master-Server und hier unten, das Ganze nennen wir Segment-Server. Auf dem Master-Server läuft eine Postgres-Datenbank. Auf jedem von diesen Segment-Servern laufen verschiedene Postgres-Datenbanken. Für den Benutzer sieht das alles aus wie eine große Datenbank. Dass hier gegebenenfalls mehrere hundert Datenbanken laufen, interessiert ihn nicht und sieht er normalerweise auch nicht. Greenplum kümmert sich darum, dass dieses gesamte Konglomerat alles funktioniert und möglichst transparent ist. Gut, ich habe ein, zwei, drei ganz viele Segment-Server hier. Das bedeutet natürlich, dass ich meine gesamte Arbeit auch auf viel mehr Hardware verteilen kann. Nicht wie Postgres heute, wo ich eine Box habe und die muss nach Möglichkeit sehr stark, schnell, möglichst viel RAM und CPU haben. Ich kann hier eigentlich ganz normale Server hinstellen und packe dafür halt 20 oder 50 hin. Und die ganze Arbeit verteilt sich. Möglichst viele. Auf jedem von diesen Servern haben wir, wie gesagt, mehrere Segment-Datenbanken, nennen wir das. In der Regel haben wir dort so viele, wie wir CPU-Cores haben, einfach um die Last möglichst gleichmäßig auf die CPUs zu verteilen. Und wir haben diesen einen Master-Server dort oben, der spricht SQL mit dem Client. Und wie gesagt, für den Client sieht es aus wie eine große Datenbank. Dazwischen ist noch so ein bisschen Netzwerk, möglichst schnell. Man muss ja auch die ganzen Daten und Anfragen und Anfragepläne hin und her schieben. Braucht man halt irgendwie. Diese ganzen Server da unten, Segment-Server, die teilen sich eigentlich nichts außer Strom und Netzwerk. Sprich, die haben alle lokale Storage. Ich möchte dort nicht hingehen und irgendwie so einen SAN irgendwo mein Netzwerk haben, weil das kann einfach gar nicht die Performance liefern, die ich hier brauche. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier 50 Server habe, jeden mit zwei RAID-Controllern, dann muss ich schon mehrere Millionen hinpacken, wenn ich dort einen SAN in ähnlicher Ausführung, mit ähnlicher Bandbreite hinstellen will. Sprich, ich will dort Shared Nothing eigentlich gar keine Hardware teilen. Und je mehr Server ich habe, desto schneller wird das Ganze natürlich. Gut, wo liegen meine Daten? Die Daten verteilen sich hier unten auf diesen Segment-Servern und natürlich möglichst gleichmäßig. Wenn ich irgendeinen Fall habe, wo die Daten nicht gleichmäßig verteilt sind, heißt das, dass der die meisten Daten hat, natürlich am längsten braucht, um eine Anfrage zu beantworten. Will ich nicht. Warum habe ich so viele Server, um die Arbeiten zu verteilen? Also verteile ich auch meine Daten gleichmäßig hier. Und natürlich, wenn ich eine Abfrage habe, die hier oben in den Master reinkommt, dann erstellt er einen Abfrageplan und lässt die ganzen Datenbanken hier unten für sich arbeiten. Und die führen alle die Abfragen parallel aus. Wenn ich dort 100 Datenbanken habe, dann arbeiten dort 100 Postgres-Datenbanken parallel an meiner Aufgabe und senden ihr Ergebnis zurück an den Master und der schickt es dann an den Client. So, größtes Problem, was ich in diesem Bereich habe, was ist mit diesen Joins und so weiter, sprich, ich habe ja nicht nur Abfragen auf eine Tabelle, wo ich vielleicht meinen Select-Count machen will, sondern in der Regel habe ich halt 2, 3, 5, 7 Tabellen in meiner SQL-Abfrage drin. Greenplum kümmert sich darum. Wir haben dort verschiedene Methoden, wie wir die ganzen Joins handhaben und nicht wie in Hadoop, wo ich jetzt hingehen muss dann alle Daten einzeln rausziehen, dann irgendwo miteinander joinen und vielleicht noch MapReduce-Jobs schreiben oder ähnliches. Das ist komplett Greenplums Aufgabe, sich um diese Probleme zu kümmern. Ich schicke meine SQL-Abfrage um mit dem Master rein und der kümmert sich darum, dass die Daten dementsprechend hier über dieses Netzwerk zu den einzelnen Knoten wandern, wo auch immer ich die für meinen Join brauche. Gut. Wir haben eine ganze weitere Reihe weiterer Features, die wir in Postgres zum Beispiel nicht finden. Wir haben zum Beispiel nicht nur Row-Based Tables, wir haben auch Column-Based Tables, wo wir pro Spalte eine einzelne Datei haben. Wenn man sich vorstellt, in einem Data Warehouse habe ich Tabellen, die sind mehrere hundert Spalten breit. Wenn ich jedes Mal die komplette Zeile lesen muss, ist das natürlich eine jede Menge I.O. Vielleicht brauche ich aber auch nur zwei, drei oder fünf Spalten davon. Dann muss ich auch nur diese fünf Dateien anfassen. Wir haben Partitionen und nicht nur in Postgres, wo ich halt Inherited Tables habe, sondern ich habe komplette SQL-Unterstützung dafür. Sprich, ich kann sagen Alter Table, Add Partition, Drop Partition und so weiter. Und ich kann auch in der Abfrage zur Laufzeit entsprechende Partitionen aus der Abfrage ausschließen. Wir haben die ganze Reihe Windowing-Funktionen drin, viele von denen hatten wir schon vor Postgres. Wir können aufgrund der Segmente, die wir da unten haben, auch parallel Daten laden, sprich wir sind dort nicht limitiert auf eine Network-Connection durch den Master, sondern wir laden die Daten alle parallel in die Segmente hinein. Und wir haben Resource-Queues, sprich wir können auch limitieren, wie viele User, wie viel CPU, wie viel RAM und so weiter haben können, wie viele Abfragen eine bestimmte Gruppe ausführen darf und ähnliches. Abfragen hier dauern in der Regel nicht nur Millisekunden wie in Postgres, sondern durchaus auch mal Stunden oder Tage. Und dort will man entsprechend auch limitieren können, wie viele lange Abfragen denn ausführen darf. Gut, das war ein kurzer Überblick, was wir dort haben. Gucken wir mal, wie das Ganze entstanden ist. Irgendwann Ende 2003 hat sich dann eine Firma gegründet, die nennt sich heute Greenplum. Zur selben Zeit wurde Postgres 7.4 released. Also schon eine lange Zeit her. Die Firma ist zuerst irgendwo in Washington entstanden, ist dann kurze Zeit später in Silicon Valley umgezogen. Hat auch ein paar sehr gute Namen von Anfang an gehabt. Also sprich, wir haben Chuck McDevitt zum Beispiel gehabt. Das ist einer der Hauptentwickler von Teradata, der viel dazu beigetragen hat, wie die Architektur von Greenplum heute immer noch aussieht. Es gab eine ganze Reihe Produkte, die die Firma damals gebaut hat und verworfen hat. Und letzten Endes ist es bei Greenplum hängen geblieben. 2005, Postgres 8 kam raus. Und Postgres hat man dann auf Windows gesetzt. Ende 2005 kam Postgres 8.1 raus. Wir sehen, bei Greenplum ist gar nichts passiert. Zumindest halt nicht öffentlich. 2006, Postgres 8.2 kommt raus. Immer noch nichts. 2007, Greenplum 3.0 erschienen. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo die Firma aufgehört hat, mit Postgres zu mergen. Sprich an der Stelle, von 7.4, wo sie angefangen haben, bis zu 8.2 haben sie immer die Versionen gemerged. Und irgendwann haben sie entschieden, okay, das ist zu viel Arbeit, hör mal auf damit. Machen wir was Eigenes. Irgendwann kam dann ein Jahr später auch Greenplum 3.1 und Postgres 8.3. Ja?
Wobei bei dem letzten Schritt, auch wenn der quasi mehr oder weniger Zeit vielleicht passiert, sind die Entwicklungen ja schon getrennt, wie du eben gesagt hast, oder?
Ja. Also ich habe jetzt bloß dieselbe Timeline hier aufgestellt, also sprich 2008 kam halt Greenplum 3.1 raus und parallel dazu halt ein anderes Produkt, auch Postgres 8.3, dass man mal sehen kann, wann das Ganze passiert ist. Was haben wir hier gehabt? Zum Beispiel Greenplum kam zu dem Zeitpunkt schon mit Replikation. Also Greenplum 3.0 und 3.1 haben schon Replikation gehabt. Man hat zum damaligen Zeitpunkt schon Cluster gebaut, die über mehrere Dutzend Server liefen. Und an irgendeiner Stelle brauchte man halt auch Replikation, um die Daten auf andere Server zu replizieren. Statistik der großen Zahlen, wenn ich viele Server habe, kann irgendeiner ausfallen. Wenn ich einen Server habe, kann der irgendwann ausfallen. Wenn ich viele Server habe, fällt natürlich irgendeiner mal schneller aus. Sprich, dementsprechend möchte man auch ein Backup vorhalten. Oder halt nicht nur ein Backup, sondern eine Replikation auf einem anderen Server, wo man umschalten kann. Postgres hat bis dahin noch weitere 3 Jahre gebraucht, bis sie dann Replikation irgendwann in 9.0 eingebaut haben. Das war so einer der Key Features, die Greenplum damals schon hatte. Zum selben Zeitpunkt gab es auch eine Kooperation mit Sun, sprich Greenplum lief und läuft immer noch sehr gut auf Sun Solaris und Sun Hardware. Und wir haben bis heute noch Kunden, die das einsetzen. Wie gesagt, an der Stelle wurde dann Postgres hinter sich gelassen und wenn man heute in eine Greenplum-Datenbank schaut und Select Version sagt, dann sieht man immer noch Version 8.2.4 und dann den Greenplum-Versionsstring. Okay, 2009, Postgres 8.4 kam raus. 2010, Postgres 9.0, dann irgendwann mit Replikation. Und Greenplum 4.0 erschien. Und irgendwann später dieses Jahr wurde dann Greenplum, die Firma, auch von EMC aufgekauft. Sagt irgendjemand EMC was? Groß in Datacentern vertreten. Zu dem Zeitpunkt haben die allerdings auch schon Teams über die halbe Welt verteilt gehabt. Und dann zusammen mit EMC haben sich hingestellt und haben eine Appliance daraus gebaut. Commodity Hardware, Greenplum obendrauf. Haben eine ganze Menge Engineering da reingesteckt, aber im Prinzip ist alles das, was dort in der DCA drin ist, out of the box, kann man kaufen. Wenn man entsprechend die Zeit reinsteckt, kann man das auch nachbauen. Intern wurde umgestellt auf File-System-basierte Replikation, sprich bis heute schickt das, was wir Master, das, was wir Primary nennen, schickt alle EU-Operationen auch zum Mirror. Wir nutzen also nicht die Postgres-Replikation intern, sondern wir schicken wirklich jede einzelne IO-Operation, die wir auf die Platte schreiben, auch zu unserem Mirror und der spielt die dann nochmal ein. Dementsprechend haben wir genau das gleiche Dateisystem-Abbild auf dem Mirror, wie wir es auf dem Primary haben. Damals kamen auch so Sachen auf wie Data Science, was dann ein ganz heißer Trend wurde. Postgres 9.1 kam raus, Greenplum 4.1 und 4.2. Beide Produkte entwickelten sich also weiter. Zu diesem Data Science gab es dann auch ein Papier von damals noch Greenplum, nennte sich MAT Skills. MAT ist eine Bibliothek, die es für Postgres und für Greenplum gibt und die sehr viele analytische Funktionen beinhaltet. Sprich, hier kann man hingehen und sagen, ich möchte diese eine komplizierte Funktion haben, die meine Tabelle analysiert. Dann kann man die Metal-Bibliothek in Postgres laden und dann das Ganze analysieren lassen. Greenplum kam damals dann mit einer Hadoop-Distribution raus und wir haben gelernt, dass TCP nicht skaliert. Sprich, wir haben an der Stelle auch schon teilweise mehrere tausend TCP-Verbindungen auf unserem Interconnect gehabt. Und das Ganze hat überhaupt nicht mehr skaliert, sprich wir haben dann auf UDP umgestellt, intern. Wir sind mittlerweile bei Version 3 unserer Interconnect-Software und es ist immer noch nicht super gut. Also gibt es noch eine ganze Menge Arbeit zu tun an der Stelle. So, langsam nähern wir uns dem heute. 4.2.3 und Postgres 9.2. Geht es eigentlich weiter mit Versionen hier. Und irgendwann im Frühjahr 2013 haben EMC und VMware gesagt, okay, wir haben da diese ganzen Abteilungen, die viel mit Software machen, viel mit Hadoop machen, Datenbanken und ähnliches. Machen wir mal daraus eine eigene Firma und nennen die Pivotal. Der Name kommt von einer anderen Firma, die sie vorher gekauft hatten, die heißt Pivotal Labs, die sich ganz viel mit Softwareentwicklung und Consulting beschäftigt hat. Und dann irgendwann 2014 die letzte Greenplum 4.3 und Postgres 9.4. Wir haben so ein paar neue Features bekommen, sprich wir haben auch mal Wall-Replikation von Postgres geportet, was wir dann zwischen unserem Master und Slave nutzen, aber nicht auf den Segmenten. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das Ganze Open Source. Das war, wie gesagt, irgendwann im Februar, große Pressekonferenz. Greenplum ist auch nicht das einzige Produkt, was Pivotal hat, sondern die haben 5 oder 6 andere Produkte auch, die im Datenbanksegment tätig sind. Was ist da passiert? In der Zwischenzeit, nach diesem Announcement von Pivotal, sind eine ganze Reihe an Postgres-Leuten in die Firma gekommen. Den meisten dürften wahrscheinlich Helki und Dave Kramer irgendwas sagen. Heike ist aus Finnland und Dave ist aus Kanada. Daniel Gustafsson sitzt auch im Postgres Europe Board und ist aus Schweden. Und Atri ist aus Indien. Sind unter anderem alle zu Pivotal gekommen. Eins der Produkte kam dann ziemlich schnell auf den Markt. Gemfire wurde ein Apache-Projekt. Gemfire ist eine In-Memory-Datenbank. Nennt sich jetzt Geo, zumindest die Open-Source-Version. Dann irgendwann, wie gesagt, im Oktober kam dann Greenplum raus. Wir haben das getimt, dass wir das direkt zur Postgres-Konferenz Europe in Wien schaffen. War ein hartes Stück Arbeit. Anfang dieses Jahres kam Apache Hawk raus. Hawk ist eine SQL-Engine, die auf Hadoop läuft. Sprich, unten drunter habe ich HDFS von Hadoop und obendrauf kann ich dasselbe SQL sprechen, was ich auch in Postgres spreche, mit gewissen Einschränkungen. Ich kann also zum Beispiel kein Update oder ähnliches machen. Aber ich habe dieselbe SQL-Syntax hier auf Hadoop, wie ich sie auch in Postgres in der relationalen Datenbank habe. Und dann passierte Folgendes. Heike ist hingegangen und hat die Postgres 8.2-History genommen und hat die ganzen 9 Jahre, die wir dort hatten, auf das 8.2 drauf committed, sodass wir die gesamte History von Postgres in unserem GitHub-Tree mit drin haben. Kann man sehen hier. Alles, was von Postgres kommt, dann haben wir einen langen, langen, langen Bruch hier. Und hier fängt es dann wieder an. Sieht gut aus. Das bedeutet natürlich auch, wir haben eine ganze Menge Top-Committer in unserem Projekt. Unter anderem zum Beispiel auch Bruce Mommsen und Peter Eisentraut und ähnliche, die alle mal irgendwie zu Greenplan beigetragen haben. Nicht schlecht. Mittlerweile sind wir dabei, mit Postgres 8.3 zu mergen und werden dann weiterhin 8.4, 9.0 und so weiter gehen und all die Sachen holen, die wir in Postgres haben, und Greenplan möglichst nah wieder an Postgres heranzubringen. Ist allerdings ein gutes Stück Arbeit, haben wir noch ein paar Monate vor uns. Und das Problem, das wir an der Stelle übrigens haben, wir müssen schneller sein mit unserem Mergen als Postgres mit den Releases, weil wenn wir für eine Merge länger als ein Jahr brauchen, dann wird Postgres irgendwann immer schneller sein. Wir müssen uns also ranhalten. Gut, warum sind wir Open Source gegangen? Eine Aussage von einem unserem Top-Management: Es ist sehr gesund für die gesamte Firma, dass wir alle unsere Produkte in Open Source bringen. Es hat mehrere Auswirkungen und mehrere Gründe. Zum einen hat es natürlich dafür gesorgt, dass wir mehrere Monate damit verbracht haben, das Ganze erstmal aufzuräumen. Sprich, wir mussten das in eine Form bringen, dass wir es überhaupt releasen können. Zum Zeitpunkt hätte man den Code genommen, den wir damals im Februar 2015 hätten, hätten den einfach auf GitHub online gestellt, hätte den eigentlich niemand nutzen können, weil wir jede Menge Verbindungen in interne Netzwerke und interne Bildsysteme und ähnliches haben, hätte alles gar nicht funktioniert. Und natürlich, wir mussten auch hingehen, diverse andere Sachen aufräumen im Source Code, Lizenzen und so weiter, wo man sich halt als Closed Source Firma gar nicht drum kümmert. Wir müssen natürlich dann auch hingehen und heute jederzeit jede einzelne Entscheidung auch den Kunden kommunizieren, sprich, wir müssen hingehen, warum haben wir das Open Source gemacht? Ist das gut oder ist das schlecht für einen Kunden? Klar gibt es da vielleicht auch den einen oder anderen Kunden, der denkt, Mann, ich habe dafür bezahlt, warum machen die das jetzt Open Source? Aber die meisten haben das eigentlich sehr positiv gesehen. Viele Kunden heute verlangen eigentlich auch, dass wenn sie ein Produkt kaufen oder Support für ein Produkt kaufen, dass es entsprechend Open Source ist. Was vor einigen Jahren vielleicht so eine Checkbox wie muss Oracle unterstützen oder muss von IBM sein, war, ist heutzutage in den RFPs eigentlich eine Checkbox, ist das Open Source oder ist das nicht Open Source? Sieht man ganz häufig mittlerweile. Und die Kunden wollen natürlich auch nicht in einen einzelnen Hersteller eingeloggt sein. Sprich, die wollen die Möglichkeit haben, dass wenn irgendwas nicht funktioniert oder die mit dem Anbieter nicht zufrieden sind, wollen die ihr ganzes Produkt nehmen und zu einem anderen gehen können, der ihnen da vielleicht Unterstützung geben kann. Und wir hatten Pivotal Labs und ein paar andere Leute, die dazugekommen sind. Natürlich jede Menge Leute, die Open Source leben und lieben. Sprich, wir haben dort ganz viele Leute, die tagtäglich mit Open Source arbeiten, ihre Produkte darauf aufbauen. Und die wollten natürlich auch, dass die ganzen Produkte, die wir im Haus haben, auch Open Source werden und sind. Gab es also auch eine ganz starke Bewegung innerhalb der Firma selbst. Gut. Was hat man da alles für Steine auf dem Weg? Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Größter Knackpunkt, den wir hatten, war die Lizenz. Pivotal oder EMC, Pivotal, Greenplum hat eine ganze Reihe an Patenten auf Greenplum und das verträgt sich überhaupt nicht mit der Postgres-Lizenz. Die Postgres-Lizenz selber hat keine Patentklausel. Wir konnten also nicht hingehen und die einfach nehmen, weil sonst hätte jeder sagen können, ja Moment, wenn ihr da Patente drauf habt, dann kann ich das nicht nutzen, weil ihr könnt ja um die Ecke kommen und sagen, Moment, jetzt zahlst du aber dafür. Geht also nicht. Wenn man das wirklich Open Source machen will, muss man auch irgendeine Lizenz finden, die die Patente abdeckt. Da gab es verschiedene Diskussionen und lange Telefongespräche, immer wieder, ob man da jetzt einfach sagt, okay, wir nehmen eine Lizenz, die passt, oder wir machen einfach ein Patentpledge, wie das zum Beispiel auch IBM gemacht hat. Wir schreiben einfach öffentlich, dass wir die Patente, die wir haben, nicht nutzen werden. Da wollten aber dann die Rechtsanwälte wieder nicht mitmachen. Oder ob wir einfach auf die Webseite schreiben, ja, wir werden die Patente nicht nutzen. Das war den Anwälten wieder nicht gut genug. Im Endeffekt haben wir uns dann geeinigt, dass die Apache-Lizenz hier genommen wird, weil die eine Patentklausel enthält und weil die kompatibel mit der Postgres-Lizenz ist. Beide sind also BSD-Lizenzen. War eine recht lange Geschichte, hat noch viel Arbeit zu erledigen. Wie gesagt, die ganzen Patente, die wir hatten in der Firma, kann man nicht ignorieren an der Stelle. Die gibt es halt für 10, 15, 20 Jahre. Wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wir nutzen die nicht, und in 5 Jahren kommt irgendjemand anders um die Ecke, kauft die Firma, wie das vielleicht mit Oracle und Sun und MySQL passiert ist, dann hat man ein Problem. Und wer sich dann auf Greenplan verlässt und denkt, ja Moment, die werden die Patente nie nutzen, steht dann dumm da. Und das Problem, das wir hatten, wie ziehen wir das ganze Projekt Open Source auf? Eine Option war, wir machen das auch zu einem Apache Software Foundation Projekt. Hätte nicht so wirklich reingepasst, weil es gibt quasi keinerlei Interaktionen zwischen der Postgres-Community und der Apache-Community. Da passiert also nicht viel Austausch. Warum auch? Wir haben mit Postgres selber gesprochen, aber die wollten das auch nicht haben. Aus dem einfachen Grund, weil sie haben ein Produkt, das ist Postgres, und sie haben eigentlich auch nicht die Ressourcen und die Leute, um dann noch ein anderes Projekt oder Produkt anzunehmen. Letzten Endes haben wir uns entschieden, wir machen das alleine und ziehen entsprechende Community-Domain auf. Ganz großes Thema, wenn man Closed Source hat, es tauchen immer und überall irgendwelche Kundennamen im Code auf. Ach, wir haben da irgendwas gefixt, dann kann man auch reinschreiben, für welchen Kunden das war, welcher Bug-Report das war, das geht alles wunderbar. Wenn man das auf einmal Open Source macht, dann will man natürlich diese ganzen Kundennamen dort nicht mehr sehen. Wenn man 1000 plus Kunden hat, dann ist das eine ganze Menge Arbeit, die ganzen Source Codes durchzugehen und alle möglichen Variationen und Schreibweisen und Ähnliches zu finden. Weil es ist ja schön, wenn ich diesen langen Kundennamen da habe und irgendjemand hat sich bei dem mal verschrieben, dann taucht er trotzdem noch drin auf. Da gab es also auch ein paar Wochen Arbeit. Das gesamte Build-System, was wir hatten, funktionierte nur innerhalb des VPNs oder innerhalb der Infrastruktur, die wir in Pivotal hatten, beziehungsweise in EMC hatten. Warum nicht? Niemand anders hat es gebraucht. Es musste also komplett umgestellt werden, dass es ohne diese gesamte Infrastruktur funktioniert, dass man das auf auschecken und kompilieren kann. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch die ganzen Module und Ähnliches, die es für Greenplum gibt, auch auf GitHub haben und dort auch auschecken kann. Die ganzen Module sind, glaube ich, erst letzte Woche dazu gekommen. Wir hatten ein großes Repository in Perforce, falls das irgendjemand was sagt, wo alles drin gelebt hat, alle Produkte, die wir hatten, das musste also alles da raus. Es gab Kopien davon in Stash von Atlassian, die gepflegt und ausgecheckt wurden für die ganzen Build-Systeme. Es musste also alles umgebaut werden, alles auf GitHub umgezogen werden. Es wurde dann ein paar Wochen vor dem Release-Termin schon auf GitHub umgezogen, aber war ein privates Repository, bis wir dann endgültig im Oktober sagen konnten, okay, wir machen das jetzt public. Ja?
Ist das Atlassian, was auch...
ja, Jira hat, ja. Die haben auch ein Versionskontrollsystem, nennt sich Stash. Wurde viel damit intern gearbeitet, von Perforce in Stash kopiert und Ähnliches. Besser? Wie gesagt, Testsysteme lief auch alles intern, musste alles umgestellt werden. Wir haben 4 oder 5 verschiedene Testsysteme intern am Laufen gehabt. Wenn mal irgendjemand der Meinung war, ach, ich schreibe irgendwas Neues und ich kenne dieses andere Testsystem, dann wurde das da auch mit eingebaut. Ist ja alles intern, kann man ja machen. Wir haben teilweise Testläufe gehabt, die 24 Stunden länger gedauert haben. Musste also auch runterskaliert werden. Wir sind mittlerweile runter auf ungefähr 1 Stunde für die ganzen Tests. Wir haben gigabyteweise an Tests in Perforce gehabt, die dann für Tests auch alle ausgecheckt werden mussten. Also wenn man jetzt hingeht und will erstmal 20 GB an Testdaten aus GitHub auschecken, das macht niemand. Das musste also auch alles runterskaliert werden. Und alles so weit gebracht werden, dass es auf GitHub funktioniert, auf öffentlicher Infrastruktur funktioniert. War eine ganze Menge Arbeit, dorthin zu kommen. Ja, bitte? Es hat sich gezeigt, dass man. Die Frage war, ob wir dort eine Qualität verloren haben, weil wir die Tests zusammengebrochen haben. Nein, das war eigentlich nicht der Fall. Es hat sich gezeigt, dass viele Tests doppelt liefen, dass Tests für Funktionalitäten in 2 oder teilweise auch in 3 verschiedene Testsystemen abgebildet waren. Oder dass man, wie zum Beispiel 20 GB oder 1 GB an Testdaten zum Vergleichen, einfach auch generieren kann. On the fly. Das muss man also nicht irgendwo in dem Repository vorhalten. Wir haben also nicht an der Qualität geschraubt, aber wir haben dafür gesorgt, dass der ganze Wildwuchs, der dort über Jahre angewachsen ist, einfach mal zusammengebrochen wurde. CVEs wurden vorher auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir sind hingegangen und haben sämtliche CVEs, die es für Postgres gab, alle nachverfolgt, geschaut, ob die alle gepatcht sind in Greenplum. Wir haben mittlerweile einen eigenen Security Engineer, der sich um sowas kümmert. Wir haben 2 verschiedene Produkte, deren Namen ich hier nicht nennen darf, für statische Codescans eingesetzt und haben natürlich auch diverse Tausende an False Positives bekommen, die auch alle bearbeitet werden mussten, dass man zum Schluss weiß, okay, da ist vielleicht ein Problem, wo halt Pointer 2-mal freigegeben werden oder Pointer gar nicht freigegeben werden. Oder dem musste man auch beibringen, dass das Memory Management in Postgres und in Greenplum halt ein bisschen anders funktioniert. Und die Memory Pools haben, die automatisch freigegeben werden. Und so ein statischer Code-Scan denkt erstmal, ja Moment, du hast dort oben Speicher alloziert und du hast den unten nicht freigegeben. Das ist erstmal ein Fehler. Dann kriegt man da so 2.000, 3.000, 4.000 Reports, ja, du hast da keinen Speicher freigegeben. Muss man sich drum kümmern. Sagt irgendjemand Black Duck irgendwas? Das ist eine Firma, kann man hingehen, seinen Code eingeben, die machen das auch kostenlos für Open-Source-Projekte und die gucken nach, ob man Lizenzverstöße in der eigenen Software hat. Sprich, hat man da vielleicht irgendwo Code aus einem anderen Projekt kopiert und hat die Lizenz nicht erwähnt oder hat das vielleicht sogar eine inkompatible Lizenz. Auch das muss man angehen. Wir haben unter anderem auch einen Kompressionsalgorithmus in Greenplum in der kommerziellen Version, der entweder GPL ist, oder man kann kommerziell eine Lizenz kaufen, die wir gekauft haben, die wir aber nicht in die Open-Source-Version einbringen können. Weil würden wir das in die Open-Source-Version einbringen, bekommt das gesamte Greenplum-Projekt automatisch GPL. Geht nicht. So, ein bisschen mehr High-Level. Pivotal ist ein Tochterunternehmen von EMC. EMC ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ganz viel mit Open-Source machen, aber die kümmern sich natürlich um ihr Baby, das sie gegründet haben. Sprich, die wollten noch ganz viel mitreden. Wie und was und wo und warum macht er das jetzt Open Source und wir haben noch die CA, kriegen wir da weiterhin Software und so weiter. Auch da ist viel zu machen. Man hat natürlich nicht nur Zeit, um auf einmal monatelang an Open Source zu arbeiten, sondern man hat natürlich auch Kunden. Escalations und so weiter, die alle bearbeitet werden müssen. Sprich, man muss Zeit finden und eine Balance finden zwischen dem, was die Kunden wollen, die ja weiterhin versorgt werden wollen, und dem eigentlichen Open Source Projekt. Auch nicht besonders einfach. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt auf einmal alle Produkte Open Source haben, womit verdienen wir eigentlich Geld? Sprich, die ganze Firma muss natürlich gucken, wie stellen wir unser Geschäftsmodell um? Was sind die zukünftigen Geschäftsmodelle, vielleicht ein Abo-Modell und ähnliches? Was ist unser eigentliches Portfolio, was wir noch haben gegenüber den Kunden? Und womit heben wir uns dann auch von der Open Source Version, die wir ja mit pflegen und mit betreiben, denn ab? Wofür zahlen uns die Kunden noch Geld? kein leichter Schritt. Und dann gab es da noch so ein anderes Projekt, Schwesterprojekt, das nennt sich Postgres, die da auch mal gleich Steine in den Weg geworfen haben. An dem Tag, wo wir das Ganze Open Source gemacht haben, kam dann auch gleich eine dicke, fette Warning. Ja, das ist ja eigentlich eine inkompatible Lizenz und ihr könnt das ja eigentlich gar nicht so machen. Hat sich dann aber auch ziemlich schnell aufgeklärt, dass das alles gar kein Problem ist. Glücklicherweise hat man ein paar Rechtsanwälte dafür, die dann nicht geklagt haben, sondern die dann sagen konnten, ja, so und so ist die eigentliche Sache und das ist gar kein Problem. Aber man sollte halt mit den Leuten vorher darüber sprechen. Gut, wir haben weiterhin eine ganze Reihe Probleme, die wir nicht gelöst haben. Unsere Dokumentation ist weiterhin teilweise geschlossen. Die Dokumentation wird nicht zusammen mit Greenplum gepflegt, sondern wir haben ein eigenes Team dafür. Wir wollen in Zukunft dahin kommen, dass auch die Dokumentation mit in den Greenplum Source Tree kommt, aber wir sind dort noch nicht. Das Dokumentationsteam nutzt eigene Software und die pflegen das in einem anderen Format. Eigentlich wollen wir dahin, dass wenn jemand ein Feature oder ein Patch einreicht, dann dementsprechend auch mit die Dokumentation geupdatet wird. Aber derzeit muss man ein eigenes Ticket aufmachen, das Dokumentationsteam bemühen. Geht noch nicht. Dann haben wir natürlich eine Firma mit mehreren hundert Leuten, die mit einmal von Closed Source auf Open Source geht. Das ist auch kein leichter Schritt. Das muss man den Leuten auch beibringen, helfen, gucken, wie das am besten funktioniert. Und dann muss man entscheiden, welche Diskussionen führt man weiterhin intern, wie zum Beispiel alles, was Kunden betrifft. Und welche Diskussionen führt man denn besser auf den öffentlichen Mailinglisten, nämlich alles, was Produktentwicklung betrifft. Kommt sehr häufig vor, dass man die Diskussion von der einen auf die andere Mailingliste wandert oder mal verschoben wird, weil sie einfach auf der falschen gestartet wurde. Und wir haben mittlerweile diskutiert ein Bug-Bounty-Programm, dass die Leute, die Fehler im Greenplum finden, dementsprechend auch dafür belohnt werden können. Da gibt es in den nächsten Wochen auch ein Announcement für. Und dann ein ganz großer Punkt. Ihr solltet, wenn ihr so ein Projekt wagt, ihr solltet Anwälte haben. Ihr solltet Anwälte haben, die sich mit Open Source auskennen, sich mit Patenten, mit dem ganzen Thema auskennen, die euch dort beraten können. Und ihr solltet sie auch regelmäßig konsultieren. Es macht keinen Sinn, einfach nach vorne zu rennen und alles Open Source zu machen. Es gibt viel zu viele Probleme. Gut, was haben wir alles davon gelernt? Wenn ihr einen Slide mitnehmen wollt, nehmt das mit. Wenn ihr irgendwann darüber nachdenkt, einen Fork von einem Open Source Projekt zu machen, denkt zweimal darüber nach. Damals fand man das eine gute Idee, dass man Postgres forkt. Heute ist die gängige Meinung, dass es eigentlich eine Fehlentscheidung war, dass über die Zeit hinweg ganz viele neue Features in Postgres hineinkamen und wir uns schwer tun, die in Greenplum zu mergen. Features, die wir haben wollen. Wie gesagt, wir mergen mit dem kompletten Source Tree mittlerweile, aber das dauert noch ein paar Monate. Basierend auf heutiger Informationen hätte es diesen Fork wahrscheinlich nie gegeben. Ja, bitte?
Dazu eine Frage. Wie behandelt ihr denn dann Dinge, die jetzt aus heutiger Sicht doppelt implementiert sind, so ist die Applikation?
Wie behandeln wir Dinge, die aus heutiger Sicht doppelt implementiert sind, wie zum Beispiel Replikation? Oder wie behandeln wir Dinge, die unterschiedlich implementiert sind? Die beiden Produkte werden nie wieder mergen. Es werden zwei selbstständige Produkte bleiben. Sie werden nach Möglichkeit gleich werden oder annähernd gleich werden, dass man Source Code von dem einen zu dem anderen Projekt austauschen kann. Aber es wird nie der Fall sein, dass wir jetzt ein Postgres mit der Greenplum Extension haben werden. Es wird also immer Unterschiede geben. So, wie gesagt, denkt zweimal drüber nach oder vielleicht dreimal, bevor ihr irgendein größeres Open-Source-Projekt forken wollt, nur weil ihr denkt, mit den Features von heute seid ihr besser dran. Denkt drüber nach, wohin ihr geht. Wie gesagt, wir haben zuerst lange Zeit über die Apache Software Foundation nachgedacht. Wir haben auch viel mit dem Postgres Core Team gesprochen, aber die haben uns im Prinzip gesagt, ja, wir sind eine 503 in Kanada, das ist wie ein Verein in Deutschland, in Kanada. Und alles, was der Verein in Kanada macht, ist, der hält den Markennamen und die Domainnamen. Mehr machen die nicht. Sprich, es gab dort nicht wirklich ein Projekt, das jetzt sagen könnte, gut, wir nehmen auch noch das Greenplum und führen das auch noch weiter. Das ist aber eine schwere Entscheidung, die wird natürlich die Zukunft des das Open-Source-Projekt des maßgeblich mitgestalten. Wir mussten, wie gesagt, den kompletten Workflow, wie wir entwickeln, alles umstellen, weg von Perforce, weg von Stash, weg von internen Testsystemen und allem drum und dran hin zu GitHub. Und Postgres und Greenplum nutzen GitHub und Git nicht so, wie es eigentlich gedacht ist. Wir mergen zum Beispiel nicht. Wir haben also nicht die komplette History eines Pull-Requests in der History von Postgres, sondern wir committen einfach den Patch mit einer ganz sauberen History. Da ist natürlich dieser komische Merge-Button auf GitHub. Und jeder ist versucht, da einfach mal drauf zu drücken. Dann muss man das Ganze wieder sauber machen. Es ist also auch nicht so einfach, das Ganze hinzubekommen, dass auch alle Entwickler das Gleiche hinbekommen. Einen großen Fehler oder ein großes Ding, das wir übersehen haben, ist eine CLA, sprich eine Contributor License Agreement, wo man da eigentlich nur sagt, okay, ihr könnt dieses Stück Code haben, ich gebe euch das, ihr dürft das nicht exklusiv nutzen. Das haben wir total verpasst aufzusetzen. Wenn man heute auf GitHub uns eine Pull-Request schickt, dann sieht das entweder so aus, sprich es gibt kein CLA, und dann gibt es da so einen Bot und der sagt einem, ja, bitteschön, unterschreib das mal und schick uns das zu. Und dann darfst du uns auch Pull-Requests schicken. Oder wenn man den unterschrieben hat, dann sagt er einfach nur, ja, ich bin glücklich mit dir, du darfst uns Code schicken. Es geht also nicht darum, dass ihr dort euren Code komplett an Pivotal überschreibt oder an das Greenplan-Projekt überschreibt, sondern es geht darum, dass, wenn es dort mal irgendwo Fragen ähnliches gibt, wir auch die Möglichkeit haben, mit diesem Code zu arbeiten, ohne dass wir hingehen müssen und müssen im Nachhinein jeden einzelnen Autor nochmal fragen. Gut. Wir hatten irgendwo die Greenplum.org-Domain die ganze Zeit, sie hing irgendwo in Google Domains fest und wir haben sie wirklich erst ein paar Tage vorher da wieder rausbekommen. Obwohl jeder eigentlich gesagt hat, seit Wochen und Monaten, ja, wir brauchen die und niemand hat es gemacht. Wir hatten noch irgendwo eine Webseite halb fertig, die wurde dann auch erst ganz kurz vorher fertig. Das sind so die kleinen Dinge, an die man nicht denkt. Mailinglisten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir diskutiert haben, welche Mailinglisten wir brauchen und welche wir nicht brauchen. Wir sind zum Schluss, glaube ich, um 4 oder 5 stecken geblieben und haben nachträglich doch noch eine neue gebaut. Man macht es also nicht wirklich perfekt. Und ja, Anwälte. Die braucht man in dem Prozess. Man will sie nicht haben, man braucht sie trotzdem. Und man sollte ganz häufig mit ihnen sprechen. Die haben wirklich gute Ideen. Wir haben uns ziemlich früh entschieden, dass wir uns entweder zwischen PgConf Silicon Valley im November oder PgConf Europe Ende Oktober entscheiden. Wir haben uns dann entschieden für PgConf Europe, einfach weil es die größere Veranstaltung ist. Und es ist auch wirklich ganz knapp vorher geschafft, dass alles auf GitHub war und alles funktionierte und baute. Und wir es dann releasen konnten und einfach diesen Schalter auf GitHub umlegen konnten, dass das Archiv jetzt öffentlich ist. War ein hartes Stück Arbeit, um dahin zu kommen. Und das Marketing-Department hat mehrere Kisten mit hübschen Sachen nach Wien geschickt, dass wir auch alle Leute mit T-Shirts und so weiter entdecken konnten. Fand jeder cool. Gut. Geschichte einer langen Reise. Fragen?
Du hast das Thema Businessmodell angesprochen. Die Frage, die ja auch im Raum stand, war ja, von dem ehemaligen Modell Lizenzen zu verkaufen, ging zu Open Source. Die Frage, naja, verdient jetzt die Firma dadurch weniger Geld? Jetzt, nachdem ein paar Monate vergangen sind, weiß ich nicht, hast du Einblick im Sinne von, ja, es gibt jetzt dadurch, sag ich mal, andere Einnahmequellen, dass es plus minus null ist, oder macht ihr dadurch als Firma weniger Gewinne oder macht ihr vielleicht sogar mehr?
Die Frage war, wie sich das Businessmodell geändert hat, weg von Lizenzen hin zu anderen Einnahmequellen, ist das mehr, ist das weniger geworden? Ich kann dir keine Zahlen sagen, selbst wenn ich sie hätte, dürfte ich es nicht. Ich denke mal, es ist besser geworden. Das Businessmodell ist von einfachen Lizenzen hin zu Supportverträgen und Subscriptions gegangen, sodass die Firma auch eine regelmäßige Einnahmequelle hat. Es sind natürlich auch einige Kunden hin zur Open-Source-Version gegangen und zahlen gar nichts mehr. Andere sind zufrieden mit dem Schritt, schicken uns auch Feature-Requests oder Patches und ähnliches, wir können die einbauen. Also dieses Subscription-Modell ist eigentlich das, was wir mittlerweile für alle Produkte haben. Ja, bitte?
Du meintest vorhin, die Produkte, also Postgres und Programm, wird nie wieder ein Produkt werden, aber ihr seid jetzt Open-Source gegangen.
Die Frage war, ob es Einfluss bei den Entwicklern gab zwischen Postgres und Greenplum, ob da Leute gewechselt sind oder nicht. Also es sind erstmal keine Leute gewechselt, aber wir haben durchaus einige Postgres-Entwickler, die jetzt ihre Patches auch für Greenplum bereitstellen. Oder zum Beispiel eine Firma aus Spanien, KA Data, die einen MongoDB-Layer auf Postgres bauen. Die porten alle ihre Patches, dass sie auch auf Greenplum funktionieren und wollen halt unter ihrem MongoDB-Layer, den sie dort haben, eine größere Datenbank haben, etwas, was Postgres ihnen nicht liefern kann. Aber hier hat man natürlich die SQL-Kompatibilität zwischen Postgres und Greenplum. Wenn man jetzt auf einmal eine größere Datenbank drunter bekommt, ja umso besser. Gut. Noch Fragen? Die Frage war, ob wir eine proprietäre Version haben. Es ist nicht wirklich proprietär. Wir stellen zum Beispiel auf GitHub keine Binaries bereit. Also du kannst hingehen und kannst ja selber kompilieren, alles gut und schön. Binaries sind unter anderem auch ein lizenztechnisches Problem. Wir stellen unseren Kunden, denen die Subscriptions kaufen, die entsprechenden Binaries zur Verfügung. Das ist halt quasi der Service, den die von uns kaufen, dass die entsprechenden Pakete und alles bekommen. Wir haben halt auch Kunden, die entsprechend speziell angepasste Pakete bekommen und ähnliches. Du kannst mit deiner Firma hingehen und kannst dieselben Pakete bauen aus dem, was wir auf GitHub haben. Unsere komplette Entwicklung findet auf GitHub statt. Da ist also nichts, was irgendwie Closed Source ist. Noch eine Frage? Du übergibst ein nicht, also die Frage war, was die CLA beinhaltet. Du übergibst ein nicht exklusives Nutzungsrecht an Pivotal.
Also kein Recht zur Umlizenzierung.
Das wäre da, glaube ich, mit drin, dass man halt das ganze Produkt umlizenzieren könnte. Könnten wir allerdings sowieso nicht, da wäre viel zu viel. Oder wir könnten nicht auf eine inkompatible Lizenz wechseln, da wir den gesamten Postgres-Code mit drin haben und wir den nicht umlizenzieren können. Aber im Prinzip erlaubt uns die CLA nur, dass wir das nehmen dürfen und nutzen dürfen. Ja, dann müsstest du den natürlich in die gleiche Lizenz stellen und dann müsste man das alles schriftlich festhalten und so weiter. Mit dem CLA legst du fest, dass das halt unter der Lizenz ist und fertig. Gut, wir sind mit der Zeit rum. Dankeschön.